Hier ist Big Post Game und dieser Podcast wird präsentiert von Tissot, der Schweizer Uhrenmarke für alle Basketballfans. Als Partner der FIBA und offizieller NBA-Zeitnehmer ist Basketball für Tissot mehr als nur Sport vom Tip-Off bis zur Crunch-Time, sondern Lifestyle. Die sportliche Kollektion mit eigenen NBA-Uhren spiegelt das perfekt wider. Schaut mal rein unter www.tissotwatches.com. Und jetzt geht's los. Und damit ein herzliches Willkommen bei Big Post Game powered by Tissot. Ihr hört richtig, wir haben einen neuen Sponsor, einen neuen Partner, der mit uns am Start ist. Und da freuen wir uns natürlich sehr. Das Intro, das ihr gerade gehört habt, das hört ihr jetzt in jeder Folge von Big Post Game powered by Tissot. Das ist doch mal eine richtig nette Geschichte, Robert. Und Tissot ist nicht nur Partner, sondern wir haben auch noch eine eigene Kategorie für die, Robert. Grüß dich erstmal.
Ja, servus Stucky. Wow, glaube ich, kann ich da nur sagen. Welcome to Wow zu unserem neuen Partner. Welcome to Wow zur neuen BBL-Saison. Ja, und eine neue Kategorie ganz am Ende der Folge. Werden wir uns ein Thema raussuchen, was die Basketballwelt oder Basketball Deutschland eben unter der Woche beschäftigt hat, und in der Tissot Overtime, wie wir es von Overtimes kennen, 5 Minuten lang dieses Thema eben behandeln. Heute haben wir uns ein ganz besonderes Thema rausgesucht, aber ich glaube, Wir sprechen drüber in der Overtime, würde ich sagen.
Ja, wollen wir schon mal ein bisschen Wasser im Mund zusammenlaufen lassen?
Es geht um den deutschen Nationaltrainer.
So sieht's aus. Also das ist auf jeden Fall eines der Themen, das wir dann später behandeln werden in der Tissot Overtime. Dann werden wir natürlich das Welcome to Wow Auftakt-Match und auch überhaupt den Auftakt-Spieltag selbstverständlich für euch hier besprechen. Wir haben 4 Spiele, auf die wir intensiv eingehen werden. Es war alles mit dabei, Überraschungen, Game-Winner, alles pipapo. Dann haben wir 5 Spiele, die wir im Two-Minute-Drill behandeln werden, wie ihr das schon aus der Vorsaison kennt. Und gehen dann über die Starting Five eben zur Tissot Overtime. Und das ist so mal der grobe Plan. Ein Thema, das wir kurz besprechen werden am Anfang, ist die aktuelle Homepage der Easy Credit BBL und auch die App, weil es da ja in der Basketballszene so richtig rumort. Robert, wie gefällt sie dir aktuell?
Ja, das ist schon wieder ein Wow, das uns, glaube ich, heute durch die Folge leiten wird. Die BBL hat ja ihren neuen Claim gelauncht, Welcome to Wow, hat in dem Sinne auch ihre Homepage umgestaltet, neu gestaltet, genauso wie die App. Ich finde sie vom rein optischen her ansprechend, das passt irgendwie zur Liga, aber jetzt glaube ich, kommen wir zum großen Aber, die Benutzerfreundlichkeit, das ist ein negatives Wow, die Benutzerfreundlichkeit, was Boxscores angeht, was Statistiken angeht, ja, da ist schon noch ganz viel Luft nach oben. Also das geht an, wenn ich bei den Boxscores immer nach links und rechts und oben und unten scrollen muss, um dann zu sehen, welche Kategorie war das nochmal, welcher Spieler war das überhaupt. Oder auch bei den Live-Scores, wenn die Punkte der Spieler in Kommazahlen angegeben werden. Also ich würde gerne mal den Spieler sehen, der 15,5 Punkte in einem Spiel auflegt. Glaube ich, ist schon noch viel Luft nach oben. Und ja, du hast ein paar Insights, glaube ich, Stucky, dazu.
Genau, also an der Stelle natürlich sind wir ja da auch beruflich betroffen von der ganzen Situation, sind damit auch nicht zufrieden. Trotzdem finde ich immer, dass in der Basketballszene öfter mal sehr negativ vieles gesehen wird. Deswegen möchte ich als erstes auch darauf einsteigen, was du gesagt hast. Der Marken-Relaunch, der gefällt mir richtig gut. Das war auch ein Riesending bei der Easy Credit BBL, dass da die Marke gelauncht wurde. Komplett dieses Welcome to Wow, und dabei bleibt es ja nicht. Ihr habt das ja auch schon gesehen bei den Einspielern, bei den Videos auf der Seite, beim neuen Design. Das gefällt mir auch richtig gut. Ich hatte da die Möglichkeit, in der Saisoneröffnungs-PK auch Stefan Holz dazu zu fragen und habe im Nachhinein auch noch ein paar andere Insights bekommen, wie es denn statistisch aussieht. Und der BBL ist sehr bewusst, dass das da nicht zur Zufriedenheit von allen Rezipienten, von uns Journalisten, von euch Fans und von allen anderen natürlich auch überhaupt nicht der Zufriedenheit zuträglich ist. Und entsprechend arbeitet die BBL da mit Hochdruck dran, dass sich das da verbessert, dass die Darstellung besser ist, dass die Usability, wie es auf Neudeutsch heißt, sehr viel besser wird. Und ich kann mir aber vorstellen, dass das noch ein bisschen dauern wird. Hat einfach auch mit dem Thema zu tun, dass die BBL diesen Marken-Relaunch erstmal ins Zentrum gestellt hat und gesagt hat, also wir wollen jetzt zur neuen Saison die neue Marke relaunchen. Das hat dann ja auch zeitig geklappt, hatte dabei aber das Problem, dass die Statistik nicht oder die Datenbank hinter der Statistik nicht auf dem allerneuesten Stand war. Die war sogar recht veraltet. Das wird jetzt überführt, beziehungsweise wurde schon überführt in etwas, was der heutigen Zeit absolut entspricht. Und da ist man also dran, davon die Usability so zu verbessern, dass ihr Zuschauer, wir Journalisten und alle, die sonst da noch daran beteiligt sind am deutschen Basketball, einfach mehr Spaß haben bei der Nutzung des Ganzen. Es hat einfach damit zu tun, dass nicht genug Zeitressourcen wahrscheinlich über den Sommer da waren, um beide Riesenprojekte zu stemmen. Und bei allem Ärger sollten wir da vielleicht ein bisschen Nachsicht haben, denn im Basketball Deutschland geht's voran. Ja, seht das an dem Markenrelaunch und ich hoffe und ich glaube auch ganz bald an den Statistiken. Ja, das mal soweit zur Homepage und zur App und so weiter und so fort. Das ist, wie gesagt, auch ein Thema für uns, auch in der Vorbereitung auf diesen Podcast hier. Ich bin dann immer, das ist ein kleiner Tipp, der macht's einen Hauch besser, aber nicht wirklich, einer, der sich dann die PDFs der Boxscores anguckt und da ist es dann sehr viel übersichtlicher. Da kann man sich dann auch die Statistiken rausholen, die man braucht. Und über diese Statistiken, Robert, wollen wir jetzt auch sprechen, denn wir gehen rein in diesen ersten Easy Credit BBL Spieltag der Saison 21/22 und sprechen über vier Spiele intensiv und wollen gleich mal mit dem Spiel beginnen, das wir da ganz zum Schluss gesehen haben, nämlich das Courtside-Live-Spiel Bayern gegen Ulm. Und Ratio vom Ulm gewinnt nach Verlängerung bei den Bayern mit 86-83. Robert, du warst in der Halle. Was hast du für ein Spiel gesehen?
Ich habe ein Wow-Spiel gesehen vom Spielverlauf her. Da war viel drin. Beide Teams haben mich jetzt spielerisch, ehrlich gesagt, nicht überzeugen können. Das war verschiedensten Umständen geschuldet bei den Bayern. Ganz klar der Personalsituation. Da war ja lange ein Geheimnis darum, wer letztlich wirklich auflaufen können wird und wer eben nicht. Am Ende stand da ein sehr, sehr dünner Zehner-Kader mit 6 Importspielern und auf den deutschen Spots Yoshi Obiese, Jason George, der Jugendspieler Mosila und Marvin Ogunsipe. Das war's dann letztlich. Also die Bayern arg dezimiert. Bei den Ulmern auch noch Verletzungssorgen. Kadim Jallo konnte nicht eingesetzt werden. Also es war schon intensiv, viele Spieler mit vielen Minuten, viele sehr starke individuelle Leistungen, das glaube ich muss man in diesem Spiel herausstellen. Am Ende hauchdünn die Ulmer vorne, die Bayern zurückgekommen, das Spiel in die Overtime gekämpft, aber dann die entscheidenden Plays haben dann die Ulmer gemacht in der Verlängerung.
Ich fand es sehr interessant, Lakovic, der Coach der Ulmer, hat danach bei den Magenta Sportkollegen am Mikrofon gesagt, dass er überhaupt nicht zufrieden war mit dem Auftritt seiner Mannschaft, obwohl sie gewonnen haben. Also er hat gesagt, ja, es ist schön, gewonnen zu haben, aber mit dem Auftritt seiner Mannschaft war er nicht zufrieden. Es war ihm zu wenig Ballmovement, es war ihm zu viele Einzelaktionen, es war ihm zu wenig Teambasketball. Hast du das genauso beobachtet bei den Ulmern?
Ja, da muss ich Jaka Lakovic zustimmen. Es war sehr viel individuelle Klasse. Semi Christen vorneweg, der hat extrem schwere Würfe getroffen, extrem wichtige Würfe getroffen und hat zudem noch seine Mitspieler exzellent in Szene gesetzt. Der hat das Spiel mit 27 Punkten und 14 Assists beendet, was jetzt schon eine Statline ist, die sieht man in der BBL eher selten. Aber er war so der Mann für die Ulmer. Bei den Bayern hat es Darren Hilliard versucht, der seine Klasse aufblitzen hat lassen können. Aber letztlich, wie es Jaka Lakovic gesagt hat, teamplaymäßig hatten beide Teams noch gehörig Luft nach oben. Also da bin ich ganz, ganz sicher, dass wir beide Mannschaften im Laufe der Saison noch anders spielen werden sehen.
Ja, aber gerade bei den Bayern ist das über einen Wert auch ganz gut sichtbar. Nur 15 Assists, das ist jetzt nicht unbedingt das, was man ein gutes Teamplay nennt. An sich bei den Bayern, du hast es angesprochen, sehr viele Corona-bedingte Ausfälle. ist natürlich ganz schlecht zum Start der Saison schon, wenn du weißt, dass du hinten raus erstmal 68 Spiele schon mal garantiert hast, bevor die Playoffs kommen. Und Trinchieri hatte nach dem Spiel auch bei den Magenta-Sportkollegen am Mikro gesagt, dass er diese Situation jetzt irgendwie versucht durchzustehen, um dann hinten raus dann vielleicht nicht den ganz schlimmen Rattenschwanz hinter sich herzuziehen. Jetzt haben die Bayern theoretisch eigentlich ordentliche Bundesligaspiele, auch mit deutschem Pass. Die kamen aber kaum zum Einsatz, wenn wir das mal so auf dem Boxscore sehen. Marvin Ogunsipe mit 4 Minuten 45 ist jetzt kein eklatanter Spielanteil, genauso wie auch bei Joshua Obiese, aber Jason George mit zumindest mal 15 Minuten auf dem Feld. Wie bewertest du das jetzt aus der aktuellen Sicht?
Na, ich glaube, Andrea Trinchieri wollte das Spiel unbedingt gewinnen und er hat letztlich bis auf ganz wenige Minuten Jason George in der zweiten Halbzeit eine Sechser-Rotation gespielt und das waren die 6 Imports. Letztlich ist es ja auch bezeichnend, bei den Bayern haben insgesamt von diesen 83 Punkten, die wurden von nur 5 Spielern erzählt. Also gescored haben nur Nick Weiler-Bepp, Dijon Thomas, Onyen Yaramas, Rubit und Darren Hilliard. Also da war, man hat bei den Bayern gemerkt, durch diese Corona-Quarantäne-Fälle, die jetzt auch aufgetreten sind, es war kein Teamtraining über längere Zeit möglich in der letzten 1-2 Wochen. Und wenn dir das halt wegbricht in der finalen Phase der Saisonvorbereitung, ist es natürlich schon schwerwiegend. Und es ist natürlich jetzt umso bitterer, dass während der Woche die Euroleague-Saison schon beginnt, die Bayern spielen in Tel Aviv und da ist der Personalausblick auch eher so mau. Trinchieri meinte nach dem Spiel, von den verletzten Spielern würde keiner zur Verfügung stehen in Tel Aviv. Utello Hunter wird zurückkommen, der war jetzt gegen Ulm 7. Ausländer, also der ist scheinbar einsatzbereit. Den hat er eben aber aufgrund der Belastung erstmal draußen gelassen. Er wollte ihn jetzt, glaube ich, nicht gegen Ulm schon in Anführungszeichen verheizen oder ihm besonders viele Minuten aufbürden, weil er ihn eben unter der Woche braucht. Am Wochenende ist dann Pokal. Also da müssen die Bayern jetzt einfach durch die Phase. Sie hatten in der letzten Saison, nennen wir es Glück, oder sie waren sehr diszipliniert oder eine Mischung aus beiden. Sie sind coronamäßig relativ unbescholten oder gänzlich unbescholten durch die Saison gekommen. Jetzt erleben sie halt das, was in der letzten Saison viele andere Teams auch erlebt haben.
Lass uns noch über die Ulmer sprechen. Wir haben es gesagt, sie haben am Schluss wegen ihrer individuellen Klasse auch gewonnen. Als Team, ich finde, also zumindest spricht der Assist-Wert von 24 Assists jetzt nicht unbedingt dafür, dass sie viel 1 gegen 1 zum Erfolg gekommen sind. Aber am Schluss war es trotzdem schon die Klasse ihrer Spieler, die sie jetzt da auch im Kader stehen haben. Simai Christen hast du schon angesprochen, Cristiano Felicio direkt mal mit 18 Punkten, der neue Center mit 78% Trefferquote, das ist auf jeden Fall auch ziemlich stark. Jaron Blossom Game mit einem richtig guten Spiel, zwar nur 8 Punkte, aber 15 Rebounds dazu. Jetzt ist nur einer bei der ganzen Geschichte so ein bisschen hinten runtergefallen, von dem ich eigentlich gedacht hätte, dass er direkt mal etwas mehr Spielzeit bekommt. Philipp Herkenhoff mit 8 Minuten. Du warst, wie gesagt, vor Ort in der Halle. Hattest da vielleicht auch die Möglichkeit, noch mit Jaka Lakovic drüber zu sprechen? Hast du, glaube ich, auch, ne?
Ja, ich habe mit dem Coach drüber gesprochen. Ich dachte, Philipp Herkenhoff sei eventuell angeschlagen oder verletzt. Dem war aber nicht so. Diese 8 Minuten, 7 Sekunden Einsatzzeit waren tatsächlich scheinbar seiner Leistung geschuldet. Also der Coach war einfach nicht zufrieden, was er auf dem Court gesehen hat, vielleicht was er auch im Vorhinein im Training gesehen hat. Hat aber auch erklärt, er hat vollstes Vertrauen in den Spieler, in Philipp Herkenhoff. Er muss jetzt einfach nur lernen, sich an das neue System anzupassen, auch vielleicht an das neue Level anzupassen, ein höheres Level, was in Ulm gespielt wird, ein Eurocup-Team. Und das war jetzt einfach eine leistungsmäßige Entscheidung, ihn kaum einzusetzen in diesem Spiel, also auch als Entlastung für zum Beispiel für Jaron Blossom Game, der ja 38 Minuten gegangen ist, Cristiano Felicio auch 33, also trotz dieser hohen Minutenanzahl nur 8 Minuten Philipp Herkenhoff.
Ja, und dann, ich weiß gar nicht, ob es das schon so oft gab in der BBL, Simai Christen hat 20 Field Goals versucht. Das ist auch ein Wert, Und sogar Darren Hilliard sogar mit 22 Mal drauf geschossen.
Ja, Darren Hilliard hat sein Können aufblitzen lassen, er hatte kein Wurfglück. Also er kann sich schon seinen Wurf gut kreieren. Hatte dann auch ganz am Ende der Verlängerung, als die Ulmer 3 vor waren, ist ihm der Ball tatsächlich nochmal in die Hände gefallen und er hatte ja wirklich einen freien Blick zum Korb, um das Spiel nochmal auszugleichen. Hat den aber liegen gelassen. Aber ich glaube, Darren Hilliard kann einer der Starspieler der Liga werden. Kurzer Teaser auch schon im neuen Heft. Im Oktober haben wir die neuen Stars der Liga beleuchtet und da ist auch Darren Hilliard dabei.
14 Dreierversuche in einem Spiel. 3 von 14. Also, ja, wow. Welcome to wow.
Zieht sich durch.
So sieht's aus. Bayern-Ulm, also die Ulmer mit dem ersten Überraschungssieg in München. Wenn wir dann die personellen Voraussetzungen angucken, war es dann gar nicht mehr so überraschend, aber alles in allem ein tolles Spiel, dass ich da Kurzzeit Live-Spiel nennen durfte. Ulm gewinnt nach Verlängerung 86-83. Und dann würde ich sagen, wir bleiben im Süden der Republik und gehen weiter zum nächsten Spiel zwischen Ludwigsburg und den Hamburg Towers. Zwei Mannschaften, die in der vergangenen Saison recht ähnlichen Basketball gespielt haben, hochintensiv. Und entsprechend war dann auch dieses Jahr das erste Match zwischen diesen beiden. Ludwigsburg übrigens noch nie verloren gegen Hamburg. Das bleibt auch so, auch wenn die Hamburger da sogar noch die Chance gehabt hätten zu gewinnen. Am Schluss steht es 88-87 für Ludwigsburg mit einem, der für mich überragt hat, Tremel Darden. Robert, das ist einfach eine krasse Nummer, oder? Kommt zurück, vor 2 Wochen überhaupt erst verkündet, dass er wieder mit am Start ist, kommt anscheinend, so wurde mir gesagt, zum ersten Training in die Halle, in die Kabine und schnappt sich seine Jungs und sagt denen: Jungs, ich bin nicht hier, um mit 40 Spaß zu haben beim Basketball, ich will Titel gewinnen. Und zeigt das direkt beim ersten Spiel mit 21 Punkten.
Ja, vor allem 21 Punkte bei 8 von 9 aus dem Feld, dazu 7 Rebounds, ein Assist, ein Steal, 2 Blockshots, Effektivitätswert 29. Also der Mann ist einfach ein Phänomen. Wir haben ihn schon oft thematisiert hier in unserem Podcast, aber er ist es auch wirklich wert, darüber zu sprechen, weil das sind herausragende Leistungen. Also der wird fast, ich glaube noch ist er 39 oder ist er schon 40, korrigier mich, letztlich unerheblich. Er zeigt, dass es beim Basketball nicht ums Alter geht, sondern gut. Er ist einfach ein sehr, sehr, sehr guter Spieler.
Ja, und was wir haben ja vorhin schon das Personal bei Bayern gegen Ulm angesprochen und auch die MHP-Riesen hatten es nicht ganz einfach. Da war aber nicht Corona das Problem, sondern dass ihr vermutlich Starting Center 4 Stunden vor Saisonbeginn quasi abgereist ist. Oscar da Silva. Krasse Geschichte, oder?
Ja, sollen wir es gleich thematisieren, ausführlich, oder wollen wir noch kurz das Spiel vielleicht abschließen? Ich glaube, da Silva ist die Thematik des Spiels. Vielleicht noch ganz kurz einen Satz zu den Hamburgern, bevor wir uns auf Oscar da Silva fokussieren. Wie gesagt, das Thema des Spiels, obwohl er gar nicht mitgespielt hat, ist auch ein Highlight. Bei den Hamburgern, Mike Kotzer, der Center, gefehlt mit einer Gehirnerschütterung. Dennoch muss ich sagen, haben mich die Hamburger positiv überrascht, auch ohne Mike Kotzer, dass sie so gut mitgehalten haben, auswärts in Ludwigsburg. Für mich waren die Ludwigsburger da schon Favorit. Aber die Hamburger haben gezeigt, dass mit ihnen zu rechnen ist. Also da hat Pedro Caius wieder ein Team zusammengestellt, da wo jeder genau weiß, was er machen muss. Seth Hinrichs ist genau so ein Pedro Caius-Spieler. Das ist ein Power-Forward, der kann werfen, der hat aber auch ein sehr, sehr gutes Auge. Dann hat er mit Jaylen Brown einen sehr balldominanten Point Guard, der aber auch scoren kann, hat 24 Punkte gemacht, der Fouls ziehen kann. Das ist eben auch eine seiner Stärken. Also da passt viel, viel zusammen, glaube ich, schon bei Hamburg. Und wenn dann noch Mike Kotzer dazukommt, kann das ein sehr, sehr gutes Team sein. Knappe Auftaktniederlage jetzt mit einem Punkt in Ludwigsburg. Jaylen Brown hatte noch den Wurf zum Sieg, wurde dann Airball. Ja, also letztlich ein Spiel auf Augenhöhe, zwei ja wirklich gute Mannschaften. Ich glaube, beide haben gezeigt, dass man in der Saison mit ihnen rechnen muss. Und jetzt glaube ich, sprechen wir über Oscar da Silva.
Ja, wir können noch ganz kurz beim Spiel bleiben. Ich hatte mir nämlich noch ein paar Statistiken dazu rausgeschrieben. Wir hatten ja in der vergangenen Saison häufig davon gesprochen, dass bei den Ludwigsburgern das Spiel der vielen Angriffe ist, also der mehr Angriffe als der Gegner ist, dass sie durch Rebounding, durch Steals da besonders gut sind. Und auch das war in diesem Fall mal wieder zum Vorschein gekommen, gerade durch die Rebounds, denn das Rebound-Duell geht mit 38 zu 25 an die MHP-Riesen. Damit haben sie 64 Würfe insgesamt im Spiel, Hamburg nur 58. Am Schluss gewinnt Ludwigsburg mit einem Punkt und das finde ich dann schon interessant, obwohl die Field-Goal-Quote etwas niedriger ist als bei den Hamburgern, gewinnen sie es am Schluss. Es ist mal wieder das Spiel der mehr genommenen Würfe oder der mehr bekommenen Chancen, dass Ludwigsburg auch gegen Hamburg durchziehen kann. Also unterscheidet sich da nur geringfügig von der vergangenen Saison. Und der Big Man übrigens, Yoeli Childs, der sehr spät erst zum Team dazugestoßen ist, der hat auch gerade beim Rebound eine richtig gute Leistung abgeliefert. In 19, fast 20 Minuten holt der 11 Rebounds, 7 davon in der Offensive. Also das ist genau so ein Spieler, wie ihn sich John Patrick, glaube ich, gebastelt hätte, wenn er sich hätte überlegen können, wen er denn haben möchte. Und dazu, bei den Hamburgern wollte ich noch rausstellen, Justus Hollatz, der assist-technisch richtig gut unterwegs war, 8 Stück davon gespielt hat, und auch Jabril Durham hat nochmal 10 Assists dazu geliefert. Also die beiden haben das Spiel ganz gut im Griff gehabt, was das zumindest anging. Ansonsten Plus-Minus-Wert bei Justus Hollatz ausbaufähig mit minus 14. Alles in allem ein knapper Sieg für die MHP-Riesen, die trotz, und jetzt kommen wir darauf zu sprechen, dass ihr Starting Center nicht mit dabei war, gewonnen haben. Jetzt Oscar da Silva.
Jetzt Oscar da Silva, ja. Stacki, das ist eine verrückte Nummer. Oscar da Silva, jeder hat erwartet, dass er spielt für die Riesen. Und dann spielte er auf einmal nicht und war nicht mal mehr vor Ort.
Ja, das war eine total krasse Situation. Es gab wohl am Freitagabend Kontakt zwischen Alba Berlin und den MHP-Riesen Ludwigsburg bezüglich des Spielers Oscar da Silva. Alba wollte ihn haben, Ludwigsburg wollte ihn nicht hergeben, weil die Interpretation der Ausstiegsklausel nach wie vor im Raum steht. Und das kommt daher. Kann ich kurz erklären: Oscar da Silva hatte einen Vertrag unterschrieben, 1 plus 1, bedeutet also, er hatte einen Vertrag mit Ausstiegsoption im Sommer. Definiert war das Ganze so, dass er entweder, also in diesem Vertrag steht drin, nach Ablauf der Saison, also Saison 1, bis Anfang der Saison 2 kann er wechseln, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind. Also er kann zu einem NBA-Club wechseln, dann wird diese Summe fällig. Er kann zu einem Euroleague-Club wechseln, dann wird diese Summe fällig, zu einem Champions-League-Club und so weiter und so fort. Ja, wir kennen alle den, oder wir haben den Sommer von Oscar da Silva vielleicht in der Basketball-Bubble so ein bisschen mitverfolgt, hat in der Summer League gespielt, war dabei verschiedenen NBA-Workouts, hat sich dann schlussendlich entschieden, zu den MHP-Riesen Ludwigsburg zurückzukehren und dann auch für die MHP-Riesen Ludwigsburg zu spielen. Das ist jetzt ungefähr 3 Wochen her. Da hat er sich also quasi, es war die Order von Ludwigsburg, er soll über den Sommer schauen, was er macht, aber wenn er zurückkehrt, dann planen sie auch fest mit ihm. So ist es dann auch gekommen. Und dann wurde Oscar da Silva auch zum Beispiel über den Mannschaftsmeldebogen von den Ludwigsburgern. Die Mannschaftsmeldebögen mussten vergangene Woche eingereicht werden bei der BBL, dass da also alle Spieler gelistet werden, die im Kader stehen. Und da war natürlich Oscar da Silva bei den MHP-Riesen Ludwigsburg. Die haben diesen Zeitpunkt quasi als Saisoneröffnung für sich definiert, weil ja dann die Kader gemeldet werden. Und Alba Berlin hat aber gesagt, sie interpretieren diesen Zeitpunkt anders, denn der Saisonbeginn ist erst dann, wenn die MHP-Riesen Ludwigsburg das erste Mal auf dem Parkett stehen. So kam es dann, dass, wie gesagt, es gab dieses Gespräch da am Freitagabend zwischen den Clubverantwortlichen, wo es zu keinem Abschluss kam. Das ist wohl irgendwie im Sand verlaufen oder was. Am nächsten Morgen erschien dann Oscar da Silva auch zum Shootaround. Der findet ja immer vor den Spielen statt. Morgens trifft man sich dann in der Halle, wirft, schwitzt schon mal ein bisschen an, ist ganz normal nach Hause gegangen, um dann seinem Coach um wohl 16.30 Uhr anzurufen und ihm zu sagen, dass er einen Vertrag bei Alba Berlin unterschrieben habe und bereits auf dem Weg nach Berlin sei. Das sind so die Infos, die jeder rauskriegen konnte. Das ist überhaupt nichts, was wir irgendwie über irgendwelche Quellen gekriegt haben. Das ist überall in Interviews zu lesen, zu hören. Seitdem Spiel, oder ich kann es nur vom Spielende sagen, zu diesem Zeitpunkt wurde noch kein Kontakt aufgenommen von Seiten von Alba Berlin nochmal zu Ludwigsburg, um die Sache zu klären. Jetzt ist es natürlich so, dass ein Spieler nicht einfach wechseln kann und sagen kann, ciao Freunde, das war's. Übrigens hat sich Oscar da Silva, darüber hat man sich in Ludwigsburg sehr geärgert, ist gegangen, ohne dem Team Tschüss zu sagen, ohne sich vom Team zu verabschieden. Der Coach wurde wohl angerufen, aber der Rest des Teams wurde da dann quasi beim Treffpunkt zum Spiel darüber informiert, dass er gegangen ist. Ist natürlich auch nicht die ganz feine englische Art. Wo war ich jetzt gerade stehen geblieben, kurz davor?
Lass mich kurz einhaken. Ja? Was wir auch ergänzen müssen, es gibt immer noch auch keine offizielle Verlautbarung seitens Alba Berlin. Ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass vielleicht auch Agenten, Berater damit reinspielen, die ein Interesse haben an einem Wechsel zu einem Euroleague-Team. Also das ist eine sehr verzwickte Sache. Und wie du eben gesagt hast, es scheint so zu sein, dass der Knackpunkt eben der Interpretation ist, wann beginnt eine Saison? Beginnt die Saison eben mit Meldung für Verein A, in diesem Fall die Riesen Ludwigsburg, oder beginnt die Saison mit Spiel 1? Für diese Mannschaft, für die Riesen, das ist scheinbar jetzt der Punkt,
genau,
über den gestritten wird oder zu dem man sich zumindest einigen muss.
Ja, und die MHP-Riesen, das hatte ja auch Alexander Reil davor gesagt, beziehungsweise im Spiel gesagt, in der Halbzeit zum Magenta Sport, dass er davon ausgeht, dass Oscar da Silva Spieler bei den MHP-Riesen Ludwigsburg ist. Daher, also das zum Hintergrund der Konstellation. Jetzt ist es ja, wie gesagt, nicht so, dass da einfach ein Spieler von jetzt auf gleich wechseln kann und dann sofort fürs andere Team spielen kann. Denn wenn ein Spieler gemeldet ist, dann ist er offiziell über das Portal des DBBs gemeldet und ist dann, das kennt man vielleicht, kennt das der eine oder andere aus der Landesliga, aus der Kreisliga, aus der Oberliga, ist da auch nichts anderes, hat man halt diese Meldeliste. Der ist jetzt immer noch bei den MHP-Riesen gemeldet, ist nicht freigegeben, weil diese Freigabe halt erst relativ spät dann erteilt wird, beziehungsweise überhaupt erst erteilt werden muss von den MHP-Riesen. Jetzt haben die natürlich das Gefühl, dass sie da übergangen wurden bei dem Ganzen. Also das ist sehr, sehr interessant, vor allem vor dem Hintergrund, dass am Dienstagabend Alba Berlin das nächste Mal schon wieder in der BBL spielt und da auf Frankfurt trifft. Und da wollen die, kann ich mir zumindest vorstellen, Oscar da Silva auch schon einsetzen. Also da muss es einen Kontakt geben zwischen den MHP-Riesen und Alba Berlin. Könnte dann auch so weit zum Streit kommen, wenn der Fall eintritt. Ich habe keine Ahnung, ob das passiert oder nicht. Dass dann quasi Alba sagt, wir haben einen Spieler unter Vertrag, legal, und Ludwigsburg gibt ihn nicht frei. Und Ludwigsburg sagt, wir haben den Spieler unter Vertrag, wir haben ihn deshalb noch nicht freigegeben. Und dann wird es wahrscheinlich von einem Schiedsgericht dann gelöst werden müssen, dieser Knoten. Ich bin sehr gespannt, wo es dahin führt. Das ist nur die rein technische Komponente, wie das Ganze abläuft. Ich hatte vor kurzem erst ein Interview mit Oscar da Silva und da ist er mir eigentlich sehr sympathisch und wie ein sehr intelligenter junger Mann vorgekommen. Und deswegen kann ich die Entscheidung allein moralisch nicht wirklich verstehen und kann mir auch gut vorstellen, dass der Berater, wie du es schon gesagt hast, eine nicht unwesentliche Rolle gespielt hat. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Oscar da Silva nach dem Shootaround ins Auto setzt und sagt, heute Abend spiele ich nicht. Heute Abend fahre ich nach Berlin und gehe da zu den Medical Checks, um dann dort Euroleague spielen zu können. Also der Anreiz, den verstehe ich, Euroleague versus nur BBL in Anführungsstrichen, dass man sich als Spieler auch weiterentwickeln möchte. Das hat auch übrigens John Patrick dann auf der Pressekonferenz danach gesagt, dass das genau, dass er das absolut nachvollziehen kann, nur die Art und Weise, wie das Ganze zustande gekommen ist, ist natürlich komplett Panne und ist moralisch schwer zu vertreten, auch bei einem Club, der sonst dafür steht, viel in der Preseason ein- und auszuwechseln. Aber selbst da ist das ein absolutes Novum.
Ja, letztlich, ich glaube, Wir sind uns einig, wir müssen jetzt einfach abwarten, wie die Sache rechtlich bewertet wird.
Ja.
Das ist ein Fall für die Juristen, die Basketball-Juristen,
Oder
die
es
werden
wird mit einer bestimmten Geldsumme geregelt. Kann auch sein.
oder das, also die Clubs werden sich einigen müssen
Müssen.
oder auch nicht. Ansonsten wird von außen, von juristischer Seite einfach eine Einigung oder eine Lösung, beziehungsweise oder eine richtige Interpretation der Sachverhalte da erfolgen.
Ja, und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Vielleicht ist das ja auch eine Art Präzedenzfall, dass man sagt, ab da geht die Saison los, ab da geht sie los. Rein sportlich geht die Saison ab der Preseason los. Und wenn dann der Preseason-Auftakt ist und da kommt jemand reinmarschiert, dann gehe ich auch davon aus, dass der dann spielt. Vor allem Oscar da Silva hat hätte eine sehr große Rolle bei den MHP-Riesen Ludwigsburg gespielt. Ich habe es vorhin schon öfter mal gesagt, er hätte auf der 5 gestartet. So war er zumindest eingeplant, so hat man das oft auch in Freundschaftsspielen bzw. Testspielen vor der Saison gesehen, dass er da eingesetzt werden soll. Mit der Stretch 5 hätte da viele Minuten auch bekommen, kann ich mir gut vorstellen. Es war zumindest so geplant. Und jetzt ja, müssen die MHP-Riesen natürlich ganz neu umdenken. Kleiner Fun Fact an der Stelle: Oscar da Silva natürlich mit deutschem Pass ausgestattet. Und entsprechend wird die Rotation der MHP-Riesen in der BBL definitiv um einen Spieler kürzer. Darauf können wir uns auf jeden Fall schon mal verlassen. Und das dann in Kombination mit Champions League, mit der Doppelbelastung, könnte langfristig ein Faktor werden, der erfolgsentscheidend wird für die Ludwigsburger. Ich bin da also mal sehr gespannt, wo das noch langfristig dann hinführen wird.
Ja, wir behalten den Fall im Auge. Und ich glaube, wir nehmen jetzt mal Oscar da Silvas vermeintlich neues Team ins Auge. Das hat nämlich das Saisonauftaktspiel
Sehr gute
bestritten.
Überleitung.
Ja, das ist zwar schon wieder tatsächlich ein bisschen her. Das fand am Donnerstagabend statt in der Mercedes-Benz Arena Berlin. Alba gegen Bonn. Ich glaube, da sind wir wieder bei einem Wow-Stucki. Es war ein vielversprechender Auftakt in die neue Saison.
Absolut, auch wenn man am Schluss in der einen oder anderen Situation das Gefühl hatte, dass beide nicht gewinnen wollen. Ich denke daran an die Situation, wo Parker Jackson Cartwright, über den wir auch noch gleich intensiver sprechen müssen, aus Versehen den zweiten Freiwurf reingeworfen hat. Der
Ist
war
gar
so
nicht so
nicht
einfach,
geplant.
daneben zu werfen.
Ja, vor allem den Ring dabei zu treffen. Also das ist echt nicht so einfach. Hat man da auch wieder gesehen. Auch eklatante Ballverluste. Was mir bei Alba gefehlt hat, um dieses Spiel zu gewinnen, ist ein Spieler, ein entscheidender Spieler oder ein Entscheider, vielleicht können wir das so sagen, ein Spielentscheider, der Decision Maker, der hat mir am Schluss gefehlt. Wie ging es dir bei dem Spiel?
Ja, diesen Decision Maker hatte auf jeden Fall Bonn in seinen Reihen mit Parker Jackson Cartwright. Ich glaube, er ist die Überraschung oder die Neuentdeckung dieses ersten Spieltages. Ich würde eher sagen, er hat das Spiel für die Bonner gewonnen, als es die Berliner verloren haben. Er war einfach nicht zu halten. Er hat gescored im Zug zum Korb. Er war mit seiner Schnelligkeit eigentlich von keinem Berliner Gegenspieler so richtig vor sich zu halten, und hat das Ganze mit vier Fouls gemacht. Er hat, ich glaube, es war Ende drittes Viertel, von Jonas Matyšek sein viertes Foul angehängt bekommen, ging dann kurz auf die Bank, war aber im letzten Viertel dann der Mann und letztlich hat er mit 25 Punkten, 6 Assists, 6 Steals, 5 Rebounds dazu, war er der Schlüssel zum Sieg für die Bonner. Und ich glaube, er steht wie kein anderer für diesen Bonner Stil unter Thomas Isalo.
Ich habe
Er hat
mir,
diesen Wirbelwind wieder im
das ist
Kader.
lustig, ich habe mir nämlich genau das Gleiche notiert. Wir haben das davor nicht besprochen. Ist kein Scherz, also witzig, weil er mich auch in Nuancen an Trabell Haynes erinnert. Aus der vergangenen Saison, der ja unter Thomas Isalo groß aufgespielt hat. Also auch ein sehr Shooting-dominanter Guard, der das Spiel schon organisiert, aber auch die komplette Statline liefert, der gute Entscheidungen trifft, seine Mannschaft mit Scoring anführt von der Guard-Position. Also das finde ich, da habe ich so irgendwie den Link gefunden. Ansonsten, Isalo Basketball ist und bleibt Isalo Basketball, oder?
Ja, viele Dreier. Mich hat er noch sogar noch mehr an Dwayne Russell aus der Vorvorsaison erinnert. Das war auch so eine kleine Kanonenkugel, so ein Wirbelwind, fast noch mehr als Trabell Haynes, der ja ganz viel per Floater gescored hat. Also da fand ich, Jackson Cartwright noch mehr wie Dwayne Russell, aber du hast recht, dieser Typus Point Guard, zuvor, glaube ich, im Jahr davor noch mit Frank Turner, ähnlicher Typ in Crailsheim unter Isalo. Also das ist schon auffällig, dass er da immer diese Spieler findet, im Fall von Jackson Cartwright in der zweiten französischen Liga, wo er ja MVP war. Ansonsten gebe ich dir völlig recht, Isalo Basketball, sehr schneller Basketball, viele Dreier, auch in dem Spiel mehr Dreier versucht als Zweier, 37 gegenüber 30, 38% davon getroffen, das ist okay, das ist eine gleiche Quote, die Alba auch aufgelegt hat. Also in Summe sieht das schon gut aus bei den Bonnern und wir haben es, glaube ich, zum Abschluss der letzten Saison hier besprochen. Die Bonner haben jetzt wieder, zumindest wirkt es nach diesem Spiel 1 so, etwas, wofür sie stehen. Sie stehen für diesen Isalo-Basketball. Es ist begeisternder Basketball, schneller Basketball, schnelle Abschlüsse,
Harte
vielseitige Spieler,
Defense,
harte
24 Fouls.
Defense. Ja, Carsten Tadda als Verteidigungsminister, aber auch Skylar Bolin zum Beispiel, eng am Ball, Tyson Ward, Justin Gorham, gallige Spieler. Also da passt schon viel zusammen und die Bonner haben das Ding nicht unverdient gewonnen, auch wenn man sagen muss, dass Alba Berlin natürlich arg verletzungsgebeutelt immer noch ist.
Ja, aber das erklärt trotzdem keine 20 Turnover. Als Euroleague-Mannschaft darfst du dir keine 20 Turnover erlauben. Gerade in
Nee,
der Crunch-Time auch ein paar
ja.
dabei gewesen, wo du die Hände über dem Kopf zusammenschlägst.
Ja, vor allem, weil der Backcourt ja eigentlich voll besetzt ist mit
Genau.
Mao Dolo, mit Jalen Smith, mit Tamir Blatt, mit Jonas Matisek, Markus Eriksson. Also das ist schon eigentlich die Lineup, die da auch sonst so zu erwarten wäre. Das war einfach noch zu fehleranfällig von Alba. Ja, mit 20 Turnovern wird es schwer, ein Spiel zu gewinnen.
Ja,
Die Bonner haben es gut gemacht.
bin ich bei dir. Absolut. Hat auch Spaß gemacht, dem Bonner Basketball wieder zuzusehen. Wir hatten das, wie du es schon gesagt hast, diese Identitätslosigkeit, die da in Bonn über Jahre war. Für mich stand Bonn, der Standort hat an dieser Identität eben gesucht und gesucht und nie wirklich gefunden. Und jetzt mit, nach Spiel 1 zumindest, mit Iserlohn ist die jetzt wieder da. Eine Identität bei Alba, die Albatrosse mitbringen, ist ihr breiter Kader und ihre breite Rotation. Und das war auch in diesem Spiel wieder zu sehen. 11 Spieler mit über 11 Minuten, also mit entweder 11 oder mehr Minuten. Absolut crazy. Nur Christoph Tilly hat DNP, also hat nicht gespielt. Ansonsten 11 Spieler mit über 11 Minuten. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schon mal so gesehen habe, also bewusst wahrgenommen habe. Gab es bestimmt schon mal, aber ich habe das so, wäre mir nicht aufgefallen. Aber vielleicht ist das auch genau der kleine Haken, warum es am Schluss für Alba nicht gereicht hat.
Er ist vor allem bemerkenswert in einem Spiel, das so knapp ist. Solche ausgeglichenen Minutenverteilungen sieht man ja oft, wenn eine Mannschaft ein Spiel dominiert, einen großen Vorsprung hat, dass dann die Minuten gleichmäßig verteilt werden. Das war hier schon auffällig. Luke Sigmar die meisten Minuten nur mit 25, also auch jetzt nicht mega viel gespielt. Ich glaube, die Albatrosse müssen sich erst finden. Und da kann so eine breite Rotation schon helfen. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Klar, kannst du das Ding vielleicht noch mehr in Richtung Sieg coachen, wenn du deine Rotation kürzer machst auf 7 Spieler in der Crunch-Time vielleicht oder generell in der zweiten Halbzeit. Und letztlich war es ja so, Alba war ja lange dran. Also die Bonner haben das Ding ja wirklich haarscharf gewonnen. Man darf ja nicht vergessen,
Ja.
88, 86
Und das war
ist
übrigens
jetzt
auch
kein.
die größte Führung, die Bonn im kompletten Spiel
Ja,
hatte. Muss man auch dazu sagen.
eben. Also Alba lag zwischendurch auch schon zweistellig vorne.
13, ja.
Ja, ich glaube, der Sieg wäre für Alba eingeplant gewesen. Jetzt ist es aber auch kein Beinbruch, wenn du das Auftaktspiel jetzt mal verlierst in der Bundesliga. Für sie, glaube ich, geht es jetzt wirklich darum, die Neuzugänge zu integrieren, Jalen Smith zu integrieren, der jetzt noch ein bisschen wie ein Fremdkörper wirkte, wenig Akzente setzen konnte, auch nicht viel gespielt hat. Dann, wenn die Verletzten zurückzukommen, die wieder zu integrieren. Also da hat Alba jetzt einfach einiges zu tun. Jetzt ist es halt beim ersten Spiel gleich mal schiefgegangen. Man sieht's mit den Verletzungssorgen. Die Bayern haben auch verloren. Wir haben es zum Einstieg diskutiert. Ja, beide Finalisten mit einer Niederlage. Kann passieren. Wir werden mal sehen, wie sie sich am zweiten Spieltag, ist ja schon bald die nächste Chance, mit dem Spiel am Dienstag dann präsentieren werden.
Ja, brisant bei dem Ganzen ist, wie du gesagt hast, Spiel am Dienstag. Da ist dann vielleicht nochmal die Da Silva-Thematik eine, die wir da beobachten werden. Am Sonntag geht es dann im BBL-Pokal-Achtelfinale übrigens in gleicher Konstellation wieder zur Sache. Also wieder Alba gegen Bonn. Da ist es dann do or die. Da sollte das dann nicht nochmal passieren für die Albatrosse, sonst ist der erste Titel schon mal futsch. Das ist ganz wichtig. Und an der Stelle auch nochmal zu erwähnen, das nächste Heimspiel der MHP-Riesen Ludwigsburg ist gegen, Robert, du wirst es erraten.
Ich gehe mal davon aus, dass das gegen Alba Berlin ist.
So sieht's aus. Und da gibt es dann die Rückkehr von Oscar da Silva an alte Wirkungsstätte, wenn sie es bis dahin denn geklärt haben könnten, diesen Zwist. Also damit machen wir Ludwigsburg und Alba zu. Und also Ludwigsburg haben wir schon länger zugemacht, jetzt machen wir noch Alba gegen Bonn zu und gehen aufs letzte intensive Spiel noch ein, was wir besprechen wollten, besprechen müssen auf jeden Fall, und das haben wir bewusst an das Ende dieses ersten Blocks gehängt, denn es war auch ein wildes Ende.
Wow. Game Winner in Chemnitz gab es letzte Saison auch schon diverse Male. Diesmal mit Fans.
Ja, genau.
Die Niners Chemnitz setzen ein Ausrufezeichen, gewinnen 79-78 gegen die EBE Baskets, eben durch einen Game Winner von Darian Atkins.
Ja, also das war überhaupt das erste BBL-Spiel vor Zuschauern in Chemnitz. Das finde ich, also das war allein schon mal davon, kann man eigentlich Gänsehaut bekommen. Und dass sie es dann noch per Game Winner gewinnen, das ist eine dieser magischen Nächte einfach, die da passiert sind. Obwohl ich auch wirklich sagen muss, ich finde es auch jetzt noch erstaunlich, dass ein einfaches Pick and Roll in so einer Situation mit aus Oldenburger Sicht plus eins, du bist in der Defense, der Gegner spielt ein einfaches Pick and Roll, bedient den Big Man und der kann finishen. Also, das ist zu einfach, das ist zu plump. Das war natürlich gut gespielt, es soll den Chemnitzern überhaupt nichts wegnehmen, um Gottes Willen, aber sind wir ehrlich, die EWE Baskets haben andere Qualitätsansprüche, als in einem letzten Play so zu verlieren. Ganz bittere Geschichte, und Atkins fand ich besonders strong, dass er den auch noch End-One reingeknallt hat, also Junge,
das war... Ja, absolut. Man hätte natürlich auch sagen können, die Oldenburger, wenn das schon passiert und der Ball da zu dem Big Man geht am Korb, dann sollte man, wenn es gar nicht mehr anders geht, zumindest so faulen, dass er den nicht reinlegen kann, dass er erstmal an die Linie muss und zwei Freiwürfe zum Sieg treffen muss. Dann, wenn vielleicht einer daneben geht, geht es in die Verlängerung. Aber es war auch einfach, wie du sagst, richtig starkes Finish von Darian Atkins, dass er den noch mit Foul unterbringt. Von daher, ja, es ist eigentlich eine schöne Geschichte mit den Niners. Wir haben es thematisiert in der vergangenen Saison. Was wäre da jetzt los, wenn Fans da wären? Game-Winner gegen die Bayern zum Beispiel, wenn ich mich zurückerinnere. Und jetzt haben sie ihren Game-Winner mit Fans. Und ich glaube, stimmungsmäßig war Chemnitz die Halle, wo an diesem Wochenende am meisten los war. Und ja, die Jungs haben es verdient, so ihr erstes richtiges, ich nenne es mal richtiges BBL-Heimspiel zu beenden.
Ja, Atkins übrigens auch mit einem Double-Double aus 14 Punkten, 11 Rebounds. Das kann man auch mal machen. Zweiter herausragender Spieler war Isaiah Mike mit 19 Punkten, 7 Rebounds dazu, und wer mir auch richtig gut gefallen hat, einfach einmal mehr, ich bin sowieso immer schon großer Fan von Franz Massenet gewesen, aber in dem Spiel mal wieder einfach diese Autorität, die er auf dem Feld hat, diese Selbstverständlichkeit, die er mitbringt, das gefällt mir richtig gut bei Franz Massenet. Also da richtig stabile Leistung, die Chemnitzer holen sich den ersten Saisonsieg, völlig überraschend, für mich zumindest, gegen Oldenburg. Und bei den Oldenburgern, da müssen wir natürlich auch über das ein oder andere Thema sprechen. Robert, eins davon wird ganz sicher der Mann, der ganz oben steht im Boxscore, Max Heidegger. 34 Punkte direkt mal aufgelegt. Junge.
Ja, es war bekannt, dass der gut scoren, gut werfen kann. Er hat das mal eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Also er hat die 34 Punkte auch mit guten Quoten gemacht. 11 von 19 aus dem Feld, 6 von 10 Dreier. Also er hat bewiesen, dass er offensiv eine Waffe sein kann. Das fand ich sehr spannend bei den Oldenburgern zu sehen, wie sich das alles einpendelt, hierarchiemäßig. Wer kriegt den Ball wie oft? Weil sie haben ja beispielsweise auch einen Michael Michalak verpflichtet, einen BBL-Topscorer. Der geht mit 3 Würfen vom Parkett, 0 von 3 aus dem Feld. Heidegger, 19 Würfe. Also das muss ich erstmal, glaube ich, finden, so hierarchietechnisch. Dann haben sie mit Phil Pressey noch einen Point Guard, der den Ball sehr, sehr gut verteilt hat, selber sehr wenig geworfen hat, genauso wie Bennett Hund. Also da ist noch einiges, glaube ich, im Findungsprozess bei den Oldenburgern, weil doch einige Schlüsselpositionen jetzt doch neu besetzt wurden.
Ja, und Ricky Pauling auch mit 13 Würfen. Also so ähnlich, so ehrlich müssen wir dann auch sein. Ricky Pauling mit 15 Punkten. Quote, ja, überschaubar, gerade von der Dreierlinie, 3 von 10. Ausbaufähig. Aber alles in allem hat es Oldenburg dann mit diesem letzten Angriff da halt auch verloren. Aber insgesamt einfach auch ein wildes Spiel. 15 Mal hat die Führung gewechselt. 11 Mal hatten wir Gleichstand. Das ist auf jeden Fall krass, ja. Also, das sehen wir nicht ganz so oft. Das sind Zahlen, die sonst nicht so häufig vorkommen. Assists übrigens bei Chemnitz 25, Oldenburg nur mit 13. Und eine Nummer, die müssen wir auch noch besprechen: die Fouls, die Oldenburger. Nur mit 13 Fouls. Das ist zumindest so interpretierbar, dass sie da einfach auch vielleicht nicht ganz so hart gespielt haben. Klar, Oldenburg steht für offensiven Basketball, auch weiterhin. Das ist nicht die Frage. Und trotzdem musst du mit 13 Fouls, das ist aus meiner Sicht zu wenig.
Ja, sie hätten halt, wie gesagt, zumindest im letzten Angriff noch eins nehmen können. Also, sie haben ja eins genommen, aber da ein bisschen fester hinlangen. Ja, das ist tatsächlich auffällig. Kein Spieler mehr als zwei Fouls. Die Chemnitzer 20 Fouls, waren da vielleicht ein bisschen intensiver, auch getrieben vom Publikum, angepeitscht vom Publikum. Das ist auch ein Punkt, den wir bei den Oldenburgern jetzt im Auge behalten müssen, wie sie sich dann präsentieren, auch in eigener Halle. Die Intensität, vor allem defensiv, da vielleicht auch noch ein Stückchen höher schrauben zu
Ja,
können.
und das sieht man dann auch nochmal an einer anderen Zahl, nämlich die Second Chance Points, also Punkte nach zweiten Chancen, die sind bei Oldenburg sehr überschaubar, nur 2 Punkte. Und Chemnitz hat derer 15. 15 Punkte nach Second Chance, das ist auf jeden Fall eine richtig gute, eine richtig stabile Nummer. Die Chemnitzer, also voll drin in der Saison, die Chemnitzer mit richtig Bock, angetrieben vom Publikum, wie du es schon gesagt hast. Das war also eine richtig super Partie, hat richtig Bock gemacht anzuschauen. Und die Trefferquote bei Chemnitz von 53% als Team aus dem Feld ist natürlich dann auch nochmal eine Geschichte, die dann zu diesem Erfolg beigetragen hat. Also Chemnitz gewinnt gegen Oldenburg mit 79 zu 78 durch den Game Winner von Darian Atkins. Und damit sind wir mit unseren 4 Spielen, mit unseren 4 intensiven Spielen des ersten Spieltags erstmal soweit durch, Robert. Jetzt würde ich sagen, wir gehen in den Two-Minute-Drill, oder?
Ja, lang ist es her, wo wir zuletzt im Drill waren.
Ja.
Mal schauen, ob wir noch die Puste haben und das durchstehen. Fünf Spiele, glaube ich, stehen noch aus.
Ja.
Gehen wir es an.
Ja, machen wir los. Kreisheim Würzburg, 111 zu 84.
Ja, klingt sehr, sehr hoch vom Ergebnis her, war am Ende auch deutlich. Wobei man sagen muss, die Würzburger haben zur Halbzeit noch geführt. 50 zu 47, haben da wirklich ein gutes Spiel gezeigt. Haben aber im dritten Viertel völlig den Faden verloren, vor allem defensiv. Haben den Kreisheimern da 36 Punkte zugestanden, selber nur 14 erzielt. Im vierten Viertel war es kaum besser, auch 28 kassiert. Das war dann letztlich zu wenig über die 40 Minuten. Die Würzburger haben gute Ansätze gezeigt, aber eben das Level nicht über 40 Minuten halten können. Ganz anders die Merlins, offensiv stark, wie man sie kennt, angeführt von TJ Shorts, der ein Double-Double aufgelegt hat, 15 Punkte, aber eben auch 11 Assists gegeben. Also er hat viel für seine Mitspieler kreiert. Unter anderem Jaren Lewis, Jared Savage, Terrell Harris, Fabi Black, Bogi Radosavljević, alle zweistellig gescored. Also sehr ausgeglichene Leistung bei den Merlins auf Würzburger Seite. Auch vor allem die Importspieler gut gescored. Iga Scele, Topscorer mit 19, Daisy Rodriguez und Cam Hunt jeweils 13. Der neue Center Nico Cavaccio 12 Punkte, Will Buford 11 Punkte, aber am Ende 22 Turnover auch, vor allem dann in der zweiten Halbzeit für Würzburg eine zu große Hypothek.
Kreisheim aber damit auch mit dem Sieg, wie wir das erwartet hatten gegen Würzburg, würde ich mal sagen, oder?
Ich hätte da auf eine Überraschung getippt. Also wenn ich tippen hätte müssen, hätte ich auf Würzburg getippt.
Ja, ich hätte auf keine der beiden Mannschaften, die wir jetzt besprechen, getippt. Ich habe keine Ahnung, auf wen ich getippt hätte. Es hätte ja auch, also das ist auf jeden Fall ein Spiel, beziehungsweise ein Ergebnis, das auch langfristig Wirkung haben könnte, wenn es dann vielleicht ja gegen den Abstieg geht für diese beiden Mannschaften. Wir sprechen jetzt über den MBC und Heidelberg. Der MBC verliert gegen Heidelberg 74-85. Die MLP Academics gewinnen in ihrer Bundesliga-Rückkehr das erste BBL-Spiel seit 36 Jahren. Dazu erstmal Glückwunsch hier aus dem Podcast. Da freuen wir uns natürlich sehr für die Heidelberger. Und entscheidend war einfach das Schlussviertel. Das muss man so ehrlich sagen. Die Viertel davor hatten jeweils 2 bzw. 3 Punkte Differenz nur. Und im letzten Viertel holen es sich die MLP Academics mit 23-13. Geht das Schlussviertel an die Badener. An sich die Heidelberger mit richtig guter Leistung. Insgesamt 5 Spieler, die zweistellig scoren. Brackett Chapman, den wir auch in unserem Vorschau-Podcast schon herausgestellt haben, mit 17 Punkten, mit einer richtig guten Leistung. Dazu auch Shai Eli, der bisher wenig BBL-Erfahrung hat, auch schon die 30 deutlich überschritten hat, hat sich das sehr schnell gut angepasst, genauso wie Niklas Würzner, der mit 11 Punkten dabei ist, und Robert Lowry mit 13 Punkten. Jordan Geist, der liefert auch eine richtig gute Leistung. In 33 Minuten macht er 14 Punkte und bei einer Effektivität von 19 plus minus 18 bei Jordan Geist. Also die Heidelberger haben da richtig überzeugt, vor allem beim Thema Turnover, denn das sieht man auch nicht so alle Tage, muss man ganz ehrlich sagen. Ein Aufsteiger, der in seinem ersten BBL-Spiel nur 7 Turnover produziert, das ist herausragend gut. Beim MBC waren das 16 Turnover. Das ist ein spielentscheidender Unterschied, den es da zum Schluss zu behandeln gilt. Genauso wie die Field Goals. Bei Heidelberg ist die Kirsche einfach reingefallen und das wird auch weiterhin das Rezept sein für die MLP Academics. Das hört sich jetzt sehr einfach an. Du musst halt treffen, wenn du gewinnen willst, aber bei den Heidelbergern ist das vielleicht nochmal ein wenig deutlicher der Fall. 52% Trefferquote. Das ist sehr stark, auch wenn wir sagen müssen, dass die Balance, jetzt, wir hatten es vorhin schon bei Bonn, dass die Bonner sehr viel mehr Dreier als Zweier geschossen haben. Bei Heidelberg ist das ein bisschen anders. Die Heidelberger mit 43 Zweiern und 19 Dreier nur, also knapp ein Drittel der Würfe nur von der Dreierlinie. Egal, es hat gereicht, die MLP Academics gewinnen gegen den MBC, und wenn es da vielleicht für beide um den Abstieg bzw. um den Klassenerhalt gehen sollte, könnte dieses Spiel hier ganz wichtig sein. Und damit weiter zu Gießen gegen Bayreuth.
Gießen gegen Bayreuth, ja, das war...
Nee, machen wir noch mal anderes. Perfekte Absprache, Robert, wie immer. Was hättest du denn gerne als nächstes?
Ja, machen wir Göttingen gegen Bamberg.
Komm. Ja, los geht's, Göttingen-Bamberg. Ja,
Bamberg nach dem enttäuschenden Aus in der Champions League mit einem Sieg gestartet, gewinnen 82-76 bei der BG Göttingen, mussten sich aber deutlich mehr mühen, als vielleicht so manch einer gedacht hat. Die Göttinger haben wirklich gut dagegen gehalten, haben das Spiel bis ins letzte Viertel offen gehalten. Am Ende war es dann die Qualität von Omar Pruitt und Chris Sengfelder, die zusammen auf 35 Punkte kamen, die dann das Spiel für die Bamberger gewonnen haben, trotz 20 Ballverlusten hier. Also hier sehen wir auch noch, da ist noch ein bisschen Sand im Getriebe, vor allem was die Offense angeht bei Brose Bamberg. Auf Seiten der Göttinger hat auch der Spieler, den wir im Vorschau-Podcast schon mal herausgestellt haben, mit dem bekannten Namen Baldwin, Kamar Baldwin, nämlich überzeugen können. Da hat sie schon sich angerührt, dass es ein guter Scorer ist. Auch hier 23 Punkte. Am Ende war es nicht ganz genug für die Göttinger, aber ich glaube, sie können auf die Leistung aufbauen. Haben gezeigt, dass sie auch physische Spieler haben, wie James Dickey zum Beispiel oder auch mit Jake Toulson, ein Spieler, der jetzt von der Dreierlinie nicht seinen besten Tag hatte. Also da, die Göttinger, glaube ich, können trotz der Niederlage Positives aus dem Spiel sehen. Und für Bamberg war es einfach wichtig, mal ein knappes Spiel jetzt in der Schlussphase zu gewinnen, um Selbstvertrauen zu tanken.
Du hast die 2 Minuten, glaube ich, besser eingehalten, als ich es gerade getan habe. Dann mache ich es jetzt vielleicht noch ein bisschen kürzer. Gießen gegen Bayreuth 86 zu 74. Der Endstand, die Gießener gewinnen vor einer brutal lauten Heimhalle. Das hat richtig Bock gemacht, dazu zu sehen. Also richtig riesengroßes Lob an das Gießener Publikum. Das hätte ja auch sagen können, also so wie ihr letzte Saison gespielt habt, auf keinen Fall gehe ich dorthin. War aber nicht der Fall, sondern da war volle Unterstützung. Und das hat die Gießener dann dorthin getragen, wo sie am Schluss dann auch waren, nämlich auf dem Siegerpodest. Da also in dieser Hinsicht eine richtig gute Leistung abgeliefert. 6 Spieler, die zweistellig gescored haben. Fane und Anderson nochmal mit plus minus 19. Und ich hatte es gerade auch schon mit Robert in der Vorbesprechung, dass gerade die Importspieler jetzt nicht die qualitativ hochwertigsten sind. Natürlich nicht, weil sich das Gießen sonst, glaube ich, auch nicht leisten könnte. Aber hochemotionale Spieler, die das Publikum auch richtig geil mitreißen können. Da macht es richtig Spaß zuzusehen. Also jetzt gerade Alkins, Fane hatte ich schon angesprochen, Blake, auch Omot. Also die machen richtig Bock und da kann ich mir vorstellen, dass da noch das ein oder andere Hallendach in Gießen wegfliegt. Das war eine gute Leistung. Bayreuth hat zu wünschen übrig gelassen. Gerade im letzten Viertel nur 8 Punkte. 25 zu 8 geht das an die Gießener. Da haben sie ihnen wirklich den Schneid abgekauft, wie es so schön heißt. Terry Allen mit 19 Punkten überzeugend, Marcus Thornton mit 13 und Cameron Wells mit 10 Punkten. Ansonsten nicht so richtig viel los gewesen bei Medi Bayreuth. Und damit haben wir noch eine Partie, Robert, die wir jetzt noch besprechen.
Richtig, das letzte Spiel des Spieltags auf unserer Liste, Frankfurt gegen Braunschweig. Zwei Teams, von denen, glaube ich, wir nicht so recht wussten, was zu erwarten ist. Wir hatten die Braunschweiger ja aufgrund ihrer dünnen Kaderbesetzung eher schwach auf dem Schirm. Die Frankfurter auch nicht überaus üppig besetzt, jetzt noch mit Verletzungssorgen. Bruno Vrčić zum Beispiel, Richie Freudenberg, die da noch ausfallen. Also zwei so, ich nenne es mal Wundertüten gegeneinander. Am Ende gewinnen die Basketball-Löwen Braunschweig sogar deutlich mit 13 Punkten, 89 zu 76 in Frankfurt. Aufgrund eines starken Schlussviertels, dass sie mit plus 11 gewinnen und letztlich einer ausgeglichenen Teamleistung. Also auch hier 6 Spieler zweistellig gescored. Tuki Brown, David Krämer, Owen Klaassen, der neue Center, Martin Peterka, der schon da war, der zweite Tscheche, Andrei Senal, Robin Amaze mit über 30 Minuten, auch 13 Punkte. Und diese Ausgeglichenheit war letztlich der große Unterschied zu den Skyliners. Bei den Skyliners gab es einen Spieler, der herausgestochen hat. Wer könnte es anders sein als bei den Skyliners, Stucky?
Q.
Yes, Q. Quantis Robertson, 29 Punkte, 6 Rebounds, 3 Assists, waren nicht genug. Da kam noch ein bisschen zu wenig. Auch hier über 20 Ballverluste bei Frankfurt. Also die Frankfurter, da muss eine Leistungssteigerung her. Verdienter Auftaktsieg für die Löwen Braunschweig.
Damit haben wir den Spieltag fast abgeschlossen. Wir haben alle 9 Spiele besprochen und jetzt, wie ihr das auch aus der Vorsaison kennt, gibt es die nächste Kategorie, natürlich die Starting Five des Spieltages. Robert, erzähl mir, wen hast du auf dem Zettel, wer ist, warum, an welcher Position für dich?
Ja, ich mache mal Vorschläge, Stucky, du kannst dir dann zustimmen oder
ich stimme dir bei allen
Vorschläge. Du stimmst mir überall zu. Ich glaube, dieses Mal ist es tatsächlich relativ einfach. Also ich auf den Guard-Positionen gehe ich mit Ulms Semai Christen, 27 Punkte, 14 Assists gegen die Bayern, Overtime-Sieg, ja, saustarke Leistung. Und Parker Jackson Cartwright von den Baskets Bonn, wir haben es thematisiert, der Schlüssel zum Sieg für die Bonner in der Hauptstadt. Auf der Flügelposition gehe ich mit Breckott Chapman und Tramell Darden. Auch beide haben wir thematisiert, Chapman eben der Mann beim ersten Heidelberger Sieg seit 36 Jahren, Tramell Darden, ohne Worte, der alte Mann kann's einfach das Basketball spielen. Und auf der 5, der Mann mit dem Game-Winner für Chemnitz, Darian Atkins, würde ich vorschlagen.
Ja, auf der 5 bin ich bei dir. Atkins hat halt diesen Game-Winner gemacht, Double-Double dazu aufgelegt, also da spricht sehr viel für ihn. Ich hätte da ja noch den Vorschlag von Boggy gehabt, der hat hat neues Career-High von der Dreierlinie, 6 Dreier reingeschrotet. Der weiß also noch, wo da die Maschen hängen, hat auch 18 Punkte gemacht. Also der hat auch nochmal eine richtig gute Leistung abgeliefert. Aber alles in allem gehe ich selbstverständlich bei dir mit. Finde ich gut. Also ich nehme das wie versprochen. Wie kaufe ich das, genau.
Okay, wir nehmen das.
Das, was Robert sagt. Ich nehme das, was Robert sagt. Also das die Starting Five des ersten Spieltages bei uns hier bei Big Postgame, powered by Tissot. Und jetzt, Robert, kommt noch unsere Abschlusskategorie, denn am Ende der Folge geht es jetzt natürlich noch in die Overtime. 5 Minuten Tissot Overtime. Und das Thema hast du ja vorhin schon mal angesprochen. Es geht dabei um den DBB. Und zwar relativ schnell klar, dass das Thema der Woche werden wird. Worum geht's und was sind genau die Hintergründe? Erzähl.
Ja. Letztlich geht es doch darum, wir haben einen neuen Bundestrainer. Ich glaube, das haben wir auch in dem vorherigen Podcast schon mal thematisiert. Das ist Gordon Herbert. Hat viele überrascht. Also ich persönlich war auch überrascht. Hatte ihn jetzt nicht unbedingt auf dem Zettel. Aber es gab dann eben während der Woche einen Bericht der Süddeutschen Zeitung, in denen immer Hima Ojeda, Alba Berlins Sportdirektor, zitiert wird, dass er Aito beim DBB ins Gespräch gebracht hätte als möglichen Kandidaten als neuen Bundestrainer. Also das war quasi noch als nicht feststand, dass es Gordy Herbert wird, sondern er hat ihn mal ins Gespräch gebracht. Aito schien offenbar nicht abgeneigt zu sein, aber der DBB hat sich nicht gemeldet.
Ja, und das finde ich eigentlich, das ist die eigentliche Krux an der Geschichte. Wir wissen ja nicht, wie weit der Entscheidungsprozess war und wie weit der Entscheidungsprozess ist oder wie da entschieden wurde. Ich finde nur das Problem, sich einfach überhaupt nicht zu melden, das ist auch übrigens wieder diese Oscar da Silva-Geschichte, sich einfach nicht von der Mannschaft zu verabschieden in dem Fall. Und jetzt hier haben wir es, sich da einfach nicht zurückzumelden. Bei einem der besten Trainer Europas, bei einem der in der Nachwuchsentwicklung in Spanien daran beteiligt ist, dass die jetzt diese goldene Generation hatten, die Olympia und Weltmeisterschaft und was weiß ich was alles mitgenommen haben. Sich bei so jemandem einfach nicht zu melden, das ist für mich kompliziert.
Kompliziert trifft es ganz gut, ja.
Ja, es irritiert mich, sage ich mal. Ich hatte da, glaube ich, übrigens passend zum Titel unserer Sendung heute wieder wow mal drunter getwittert, als ich das erste Mal gehört habe. Es ist recht unverständlich und du hast noch ein paar mehr Infos, dass Aito Bock gehabt hätte, weil Euroleague ihm zu viel Reisen ist, glaube ich, ne?
Ja, genau. Ich habe dann ein bisschen weiter recherchiert, was man vorausschicken muss. Ich glaube, man sollte jetzt nicht dem DBB hier riesige Vorwürfe machen, weil es kann ja natürlich auch sein, dass der DBB sagt, Gordon Herbert ist unser Mann, wir sind überzeugt von Gordon Herbert, was sie natürlich auch sind,
ja,
sonst hätten sie ihn nicht verpflichtet.
Nehme ich mein Handy in die Hand und rufe an und sage, danke Aito fürs Interesse, aber wir haben schon jemanden.
Eben, genau. Und das war eben der Punkt. Ich glaube, Aito, was ich gehört habe, wollte sich eben nicht selber anbieten. Also er wurde scheinbar von Ojeda so ins Gespräch gebracht und der DBB hat sich nicht rückgemeldet. Das ist jetzt erstmal Fakt. Was bei Aito eben noch dazu kommt, ist, er hat ja bei Alba Berlin aufgehört, den Stab an Israel González weitergegeben, hat seine Karriere aber nicht beendet, sondern hat gesagt, er macht ein Sabbatical. Und dem scheint wirklich so zu sein. Also Aito möchte wieder coachen, aber eben eventuell nicht mehr auf Vereinsebene, weil was so zu hören war, was ihn wirklich zugesetzt hat, was ihn geschlaucht hat, waren die vielen Reisen. Alba Berlin hat, ich habe die genaue Anzahl an Spielen nicht im Kopf, aber sie haben auf jeden Fall die komplette BBL, die komplette Euroleague-Saison gespielt. Und da sind eben sehr, sehr viele Reisen, sehr viele Flugreisen, Umsteigeflüge und so weiter dabei. Das ist jetzt ein Punkt, den Aito unbedingt nicht mehr braucht. Und da wäre eben so ein Posten als Nationaltrainer doch eigentlich wie gemalt, indem man in den Fenstern eben aktiv die Spieler coacht, ansonsten nicht mehr vielleicht ins europäische Ausland reisen muss, sondern eben eine Mannschaft im Land betreuen kann oder die Spieler im Land betreuen kann, indem man sie bei den Clubs besucht. Also das wäre, glaube ich, schon was für Aito gewesen. Fakt ist aber auch, er will nicht aufhören, also er möchte dem Basketball verbunden bleiben, in welcher Form auch immer, nach seinem Sabbatical. Da wird es dann eben spannend zu sehen sein, wo Aito nochmal aufschlägt, welche Aufgabe ihn vielleicht reizt, ob es vielleicht ein anderer Nationaltrainerposten ist oder doch nochmal auf Vereinslevel. Das werden wir da sehen. Vereinslevel wage ich persönlich zu bezweifeln, aber Nationaltrainer würde ich da nicht ausschließen.
Wir sind gespannt, wo es hingeht mit Aito zum DBB. Vorerst auf jeden Fall mal nicht. Ich glaube auch, dass da mit Gordy Herbert eine ganz gute Entscheidung getroffen wurde. Aito, ja, gilt halt als guter, als sehr herausragender Trainer, hat er auch in Deutschland bewiesen. Und wie gesagt, viele von dieser goldenen spanischen Generation dann auch geformt. Und damit geht dann auch die Tissot Overtime zu Ende. 5 Minuten am Schluss. Ihr kennt das natürlich von dem Parkett. Jetzt kennt ihr es auch hier bei uns bei Big Post Game, powered by Tissot. Die Tissot Overtime jetzt also abgelaufen. Und damit bleibt uns eigentlich nur noch die Ehre, uns von euch zu verabschieden, uns fürs Zuhören zu bedanken, fürs Mitmachen zu bedanken bei dir, Robert. Vielen Dank.
Ja, Stacki, vielen Spaß. Viel Spaß, vielen Dank. Es hat großen Spaß gemacht. So rum stimmt's. Mitmachen ist ein gutes Stichwort. Wir ermuntern auch jetzt an der Stelle natürlich wieder unsere Hörerinnen und Hörer. Gebt uns, jetzt habe ich viele Drehecken. Gebt uns euer Feedback. Doch, das stimmt so. Gebt uns euer Feedback. Schreibt uns. Wir diskutieren gerne mit euch, nehmen auch den Input hier in die Folgen mit auf. Ja, und wir behalten die Liga im Auge. Pokal naht, Euroleague startet. Also es gibt viel zu besprechen, auch in den kommenden Wochen.
Auf uns könnt ihr euch verlassen. Sonntagabend ist dann jetzt aber auch schon richtig spät. Robert, deswegen würde ich sagen, wir machen das Ding zu und hören uns dann nächsten Sonntag wieder, dass die Hörer dann am Montagmorgen das ganze Ding frisch im Podcatcher haben. Vielen Dank und macht's ganz gut. Bleibt sportlich. Hier war Big Post Game powered by Tissot.